Herzlich willkommen von meiner Seite an diesem schönen, sonnigen Israel Sunday. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist heute Morgen. Ich bin sehr glücklich aufgewacht. Ich habe mich gefreut auf diesen Tag. Ich habe mich gefreut, ganz speziell auf dich, Matthias. Und als ich dich auf dem Parkplatz getroffen habe, habe ich gedacht, wir kennen uns schon ewig. Also weißt du, vom Gefühl. Es gibt es bei dir, gell? Du bist so ein offen, herzlicher Mann und ich freue mich, dich heute ein bisschen besser kennenzulernen. Komm doch gerade mal auf die Bühne und einen Dosenapplaus für den Matthias Winkler. Schön bist du da bei uns. Herzlich willkommen. Und du hast gesagt, du hast gerade noch einen guten Witz parat.
Ja, ich habe noch einen Witz, genau. Und zuerst mal ganz lässig, dass ich da sein kann. Ich glaube wirklich, ich habe etwas Wichtiges für euch heute Morgen. Und es ist für mich ein Privileg. Vielen Dank. Ja, ein Witz, genau. Und zwar, der Papst hat den Oberrabbiner eingeladen zu sich. Und da waren sie dort in so einem ganz schönen Raum gewesen. Und dann in der Mitte hatte es ein Tischchen mit einem goldigen Telefon. Und dann fragt der Oberrabbiner, was ist das? Er sagt, ja, das ist der direkte Draht, du willst schnell telefonieren. Er sagt, ja, gern. Eine halbe Stunde telefoniert. Dann sagt der Papst am Schluss, es kostet 100 Stutz. Um 100 Stutz geben. 3 Wochen später ist der Papst auf Jerusalem und ist vom Oberrabbiner eingeladen worden, auch in ein ganz einfaches Räumchen. Und dort hat er in der Mitte ein Tischchen und ein Telefon. Fragt der Papst, was ist das für ein Telefon? Ja, das ist ein direkter Draht. Du kannst telefonieren. Er telefoniert. Am Schluss hat der Papst gesagt, das kostet es. 1 Stutz. Was, so wenig? Das ist Lokaltarif. Der passt, oder? Ja, zum
der
Thema.
Super, der ist super, Matthias. Wirklich.
Also.
Ja, ich habe auch einen Wunsch, dass heute wirklich der Heilige Geist kann in unsere Herzen reden, gerade zu dem Thema. Und ich möchte darum als erstes einfach noch beten.
Ja.
Und ich möchte dich einladen, einfach dein Herz aufzutun, dass das Thema, ich weiß nicht, ob du näher bist an dem Thema Israel oder nicht, dass einfach Gott kann wie eine Perspektive hineingeben, die göttlich ist. Und für das möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, du bist ein wunderbarer Gott und ich danke dir für deine Geschichte. Ich danke dir für deine Geschichte mit dem Volk Israel bis heute mit uns hier in der Schweiz, dass wir Teil sein von deiner Gnade, von deinem Reich. Und ich bitte dich, dass du zu mir redest heute und zu jedem Einzelnen einfach darfst heute reden. Ich tue mein Herz weit auf, um einfach die Botschaft zu hören, die du durch den Matthias möchtest heute bringen. Dass wir eine klare Sicht bekommen, auch eine Sicht auf das, was du tust mit dem Volk Israel. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Amen.
Amen.
Hey Matthias, du, ich weiss nicht, dich alle schon kennen da drin. Erzähl mal ein bisschen, wer bist du, woher kommst du und wie kommst du eigentlich da jetzt dazu, um über Israel, Schweiz zu reden?
Ja, das ist eine spannende Sache. Also ich wohne seit 17 Jahren in Sardinien, bin glücklich verheiratet mit der Irene. Das ist meine liebe Frau, 35 Jahre geheiratet und ich will sie immer noch sofort heiraten. Das ist meine Tochter dort links, Tatjana. Die geht jetzt dann ins IHOP wieder für 2 Jahre auf Kansas City. Da habe ich 2 Söhne, die leben hier in der Schweiz, der Benjamin, der Raphael. Und dann habe ich noch einen Adoptivsohn, das ist der Elia, der arbeitet mit mir. Der ist auch geheiratet und hat 4 Kinder. So, das ist meine Familie. Und wie bin ich dazu gekommen, dass ich jetzt da bin bei euch? Das ist ganz spannend, weil ich eigentlich nichts mehr im Hut mit der Schweiz. Ich bin in Sardinien, ich habe einen Ruf für Sardinien. Für Sardinien, für die Insel im Mittelmeer. Und wir haben angefangen mit einem Gebetsberg dort, 2001. Ich muss jetzt ganz kurz machen, 2016. Hat Gott zu meinem Herz geredet, nochmal über die Schweiz. Und ich habe nochmal wirklich eine Last bekommen für die Schweiz. Und es war ganz etwas Dringendes gewesen, was ich gespürt habe, wo Gott auf seinem Herz hat, dass die Schweiz zurück muss, wieder an die Zeiten von Israel. So gerade in den letzten 50 Jahren hat sie sich recht entfernt und ist zum Teil sehr anti-israelisch geworden, vor allem auch unsere Medien. Das hat Gründe, vor allem auch das Stillhalteabkommen, das man geschlossen hat mit den Palästinensern in den 70er Jahren. Da kommen wir dann später noch mal ein bisschen drauf zurück.
Also 2016 hast du gesagt, hat Gott zu dir geredet. Dort ist eigentlich etwas entstanden, oder? Also wenn ich das richtig weiss, steht ja, dann eigentlich das Buch entstanden?
Gell? Ja, das stimmt. Ja, ich habe im November 2016 Gott zu mir geredet, ich soll ein Buch schreiben. Und ich habe aber, ich habe gewusst, über was, aber ich bin eigentlich keiner, der so gut schreiben kann. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist Gott, der mir hilft. Und ich habe das Buch geschrieben. In diesem Buch geht es um unser Erbe, das wir haben als Schweizer. Wir haben ein gewaltiges Erbe. Da können wir dann am Schluss noch mal ein bisschen drauf zu reden. Und es geht aber auch um die Reformation. Was war die Reformation gewesen? Warum hat es eine Reformation gebraucht? Das Herz der Reformation, kann man sagen, war in der Schweiz. Wir hatten drei grosse Reformatoren gehabt: den Calvin, den Zwingli und den Pfarrel. Und das war richtig Power gewesen. Und eben über das habe ich geschrieben. Und dann aber eben auch über die Beziehung zwischen der Schweiz und Israel und auch über das Leiden der Juden quer durch Geschichte. Und da würde ich jetzt eigentlich gerne ein bisschen etwas erzählen.
Ja, genau, das nehme ich nämlich Wunder. Oder? Du hast jetzt gerade vorher gesagt, jetzt sind wir eigentlich weit weg hier in der Schweiz. Und ich fühle mich jetzt auch nicht Israel mega nahe, einfach einmal als Schweizer. Und gleich sind wir verbunden, das hat ja eine Geschichte. Und jetzt fängt ja ganz früh schon an, die Geschichte. Geh mal ein bisschen zurück.
Ja.
Bis vielleicht vor Jesus, oder? Fängt das schon an, gell? Beim Abraham,
ja,
schon.
Ja, also Gott hat mal zum Abraham gesagt, wer dich segnet, wird gesegnet sein. Und wer dir flucht, wird verflucht sein. Und in dir sollen gesegnet sein, alle Familien auf der Erde. Und er hat das immer wieder wiederholt. Er hat immer wieder Zeichen gesetzt. Im alten Bund sehen wir immer wieder, wie der Gott ein Bundesgott ist und wie er zu seinem Volk steht. Obwohl sie ja haben müssen in die Diaspora. Ich meine, am Anfang sind alles Judenchristen gewesen. Alle Apostel, alle Jünger, alle Patriarchen, Jesus, alles sind Juden gewesen. Und das, am Anfang ist das, Jesus hat selber gesagt, ich bin gekommen für die verlorenen Schafe vom Volk Israel, hat er zu der Syrophönizierin gesagt. Und das war ganz ein klarer Auftrag gewesen, den Jesus hatte. Und ich habe einfach gemerkt, wenn du Geschichte, Kirchengeschichte anschaust, dann siehst du leider, wie Kirche, die eigentlich hätte zu Israel stehen sollen. Paulus sagt, wir sollen sie dazu reizen, damit sie in uns Jesus, der Messias, erkennen. Oder? Das war eigentlich das Ziel. Und wenn man Geschichte anschaut, dann muss man sagen, Jesus ist zum Fluchwort geworden für die Juden. Das ist krass. Sie mussten sich verstecken, sie mussten flüchten, wenn sie den Namen Jesus gehört haben. Und eben, ich meine, wenn man die Kirchengeschichte anschaut, die ersten 300 Jahre der Kirchengeschichte, da ist es eigentlich noch sehr stark, da ist die Kirche extrem gewachsen. Angefangen mit dem Petrus, gell? Predigt zu Pfingsten, haben sich 5'000 bekehrt. Und nachher weiter Judäa, Samaria und die ganze Welt. Und dann sind die Heiden auch dazugekommen. Aber die ersten 300 Jahre kann man sagen, da ist der Antisemitismus noch nicht so, also der Antijudaismus, muss man sagen, noch nicht so stark gewesen. Die Kirchenväter, die haben das Gefühl gehabt, wenn man sie liest, ja, Gott ist fertig mit dem Volk Israel. Oder? Ich meine, das kann man auch verstehen. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. 1 Million Juden sind ums Leben gekommen. 135 nach Christus, dem zweiten jüdischen Krieg, der Bar Kochba, da sind nochmal 500.000 Juden umgekommen und sie sind versprengt worden in die ganze Welt, als Sklaven verkauft. Jesus hat es vorausgesagt, in Matthäus 24 lesen wir das. Aber was man eben auch muss verstehen, das war eine Zeit, in der sie in der Diaspora waren. Und dann gibt es 64 Stellen in der Bibel. 64 Stellen im Alten Testament, die davon reden, dass Gott am Ende der Zeiten sein Volk wieder wird sammeln. Von den äußersten Enden der Welt, von den Inseln. Von überall her wird er sie bringen. Das ist Zionismus. Zionismus ist eine Erfindung von Gott, dass Gott sein Volk, wie das hat es noch nie gegeben, wieder zurückgebracht hat ins Land. Und Gott hat gesagt, das ist mein Land. Einfach mal zum Besitzverhältnis klar regeln. Gott sagt, es ist mein Land und ich gebe es euch zum ewigen Besitz. Und dann sagt er in einer anderen Stelle, sagt er, so wie der Mond die Nacht erhält und so wie die Sonne den Tag erhält, So ist mein Bund mit Israel. Wenn das aufhört, dann hört auch mein Bund auf mit Israel. Gott ist ein Bundesgott und das müssen wir verstehen. Und ich weiss, der Find hat versucht, und vielleicht noch mal ein bisschen etwas zu der Geschichte. Ich gebe euch mal ein paar Sachen, die schrecklichen Verfolgungen, die passiert sind, vor allem. Also mit dem Konstantin hat es eigentlich angefangen. Konstantin war ein Kaiser. Die Gelehrten streiten sich heute noch darüber, ob der Mann überhaupt bekehrt war oder eben nicht. Für die einen ist er ein Heiliger, für die anderen ist er ein gewiefter Politiker. Fakt ist, er hat alles gemacht, um die christliche Kirche von ihren jüdischen Wurzeln abzuschneiden.
Also, was hat er alles gemacht? Um ein paar Sachen so mit
der er hat zum Beispiel die ganzen jüdischen Feste hat er abgeschafft. Er hat gesagt, wir wollen nichts mehr zu tun haben mit diesen perfiden Juden. Er war auch der Erste, wo nachher als Konzil in Nicea die jüdischen Bischöfe hat er nicht mehr eingeladen. Er war ein Machtmensch. Das Christentum hat er seinem persönlichen Pantheon dazugeführt. Den Sonntag hat er als Viertag eingesetzt, hat seinem Lieblingsgott Mithras, das war der Sonnengott, geweiht. Also da sieht man sehr wenig von einem christlichen Lebensstil beim Konstantin. Er hat seine Frau und seinen Erstgeborenen umbringen lassen. Also, ich denke, das sind nicht unbedingt so Sachen, die von einem wiedergeborenen Christ zeugen. Ja.
Das war ja 300 nach Christus, gell?
Vorher 300, also er ist Macht gekommen, 322. Im Oktober hat er den Maxentium, 28. Oktober 322, hat er den Maxentius an der Milvischen Brücke geschlagen. Und hat den Traum gehabt, also die einen wissen das vielleicht, wo er das Kreuz gesehen hat. Und so ist das Kreuz nachher missbraucht worden in den Schlachten. Das war nie die Meinung von Gott, dass man das Kreuz als Schwert missbraucht. Auf jeden Fall, er hat auch dann, eben gegenüber den Juden sind immer mehr Gesetze erlassen worden. Der Codex Judaeis, nachher auch unter dem Theodosius. Und man hat die Juden immer mehr zurückgedrängt und sie sind immer mehr geächtet worden. Man hat ihnen gesagt, sie sind Gottesmörder, sie haben Jesus umgebracht und sie haben die gerechte Strafe für euch. Und wir sind jetzt das neue Israel. Also alle Segnungen für Kirche und Flüche für Israel. Also es ist natürlich ein fürchterlicher, dämonischer Irrtum. Weil Gott hat sein Volk nie verlassen. Er ist ein Bundesgott und er steht zu seinem Volk. Und dann kommen wir ins Mittelalter. Im Mittelalter sind schreckliche Sachen passiert. Ich meine, im ersten Kreuzzug, 1096, da sind die Horden, also die Bauern, Mönche und Ritter, wollten Jerusalem befreien von den Ungläubigen. Oder haben sie befreit? Sie haben das Gefühl, dass sie befreit sind von den Ungläubigen. Und zuerst haben sie mal einfach die Juden runtergehackt. Sie sind durch Worms, durch Speyer, durch Mainz sind sie gezogen und haben etwa 12'000 Juden umgebracht. Und das war für sie wie eine Heldentat, gewesen, wenn man einen Juden umgebracht hat. Oder? Dann sie waren Sündenböcke für alles Wüste, was passiert ist. Oftmals auch aus finanziellen Überlegungen hat man sie ausgebeutet. Nach den ersten zwei Kreuzzügen sind dann die Kammerknechte aufgegangen, dann sind sie zum Kaiser gegangen und der Kaiser hat sie dann unter Schutz gestellt und die mussten hohe Summen dafür zahlen. Und dann sind sie verliehen worden, verkauft worden und wenn man es nicht braucht, sind sie wieder fortgejagt worden, dann hat man sie wieder geholt. Also man hat mit ihnen gemacht, kannst du sagen, was man hat wollen. Dann ist die Ritualmordlüge aufgekommen, wo man sie bezichtigt hat, dass sie christliche Kinder umbringen und das Blut brauchen, um ihre rituellen Sachen zu machen. Und auch in diesem Zusammenhang sind aber Tausende von unschuldigen Menschen umgebracht worden. In Europa, vor allem in Deutschland. In Zürich, in Basel und in der Kiburg hat man die Juden eingesperrt. Man hat gesagt, sie sind schuld, dass die Pest ausgebrochen ist. Man hat sie eingesperrt. in der Kyburg 300 und hat sie nachher angezündet. In Basel hat man sie auf der Rheininsel hat man sie in ein Holzhaus eingesperrt und angezündet. So ist das gelaufen. Und noch schnell etwas zu der Ritualmordlüge, Legende. Das ist völlig absurd, weil für den Juden ist es ein absoluter Gräuel, nur in Berührung zu kommen mit Blut. Also die haben das in ihrem Gesetz ganz, das ist völlig undenkbar. Also es war eine totale Erfindung. Und dann die Hostienschändung, da hat es einen Edelmann gehabt. Also Edelmann kann man dem ja nicht sagen. Rindfleisch hat er geheissen, hat der Name. Der hat gesagt, er sei von Gott berufen, das zu rächen, weil die Juden die Hostie schänden und für rituelle Zwecke zu missbrauchen. Und er hat innerhalb von einem halben Jahr 100'000 Juden umgebracht. Musst du dir das mal vorstellen. Das ist, mit seinen Horden ist er plündernd durch Deutschland und hat die umgebracht. Also sie sind vertrieben worden, immer wieder vertrieben worden. Und zwar von der Kirche. Auch der Luther hat leider am Ende von seinem Leben hat, ist er auch antisemitisch. Er hat gemeint, die Juden kommen jetzt zu ihm. Verstehst du? Weil Luther war ein wichtiger Mann, er hatte einen Auftrag von Gott, genauso wie die anderen Reformatoren, in einer ganz finsteren Zeit. Aber was Israel anbelangt, hat es leider keinen Plan gehabt. Und Luther ist verrückt worden, weil die Juden nicht scharenweise zu ihm gekommen sind. Und dann hat er angefangen, den Spiess umzudrehen und hat gesagt, man sollte ihre Synagogen verbrennen und man sollte ihnen verbieten, dass sie lehren. Und sie sind vom Teufel besessen und all so Zeug, oder? Schrecklich.
Das ist echt krass. Also seit 300 nach Christus ist eigentlich Kille ein Verfolger vom Volk Israel.
Kann man sagen. Er hat dort eigentlich dann angefangen. Und gipfelt am Schluss, kann man sagen, der Hitler hat seine dämonische Inspiration nicht nur vom Luther, das war ja kein Geheimnis, dass sie vom Luther hatte, aber auch von den Kirchenvätern, wo zum Teil, also der Chrysostomos war einer, der hat im 4. Jahrhundert gelebt. Also wenn man das jetzt vorlesen würde, dann schudert es dich gerade, oder? Schlimm, schrecklich, oder?
Ist das echt auch ein Grund, wieso man heute als Christ eigentlich oft eine Distanz hat zum Volk Israel? Obwohl man ja, wenn man die Bibel liest, müssen wir ja irgendwo durch das sehen, dass irgendwie wir ja, eben Jesus war ein Jude, die erste Kirche war rein jüdisch. Aber irgendwie ist da vieles kaputt gegangen, verstehe ich
das? Ja, es ist natürlich, man muss einfach sagen, es ist das Ziel vom Teufel, muss man sagen. Gegen das Volk Israel vorzugehen, weil er genau weiss, der Messias, der wird wieder zurückkommen. Die ganze Musik spielt in Jerusalem und hat zu tun mit dem jüdischen Volk auch. Wir als Christen sind eingepfropft, sagt Paulus. Wenn ihr mal im Neuen Testament über das lesen, was ich rede, dann müsst ihr Römer 9 bis 11, Kapitel 9 bis 11 lesen. Das ist sehr gut gemacht. Paulus redet sehr deutlich und genau. Wir sind eingepfropft. Und das ist die Wurzel, wo der edle Ölbaum hält. Und das müssen wir verstehen. Und darum ist es, glaube ich, einfach für uns wichtig. Ja, aber jetzt machen wir noch schnell mal ein über das wollen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen.
Wir sind noch gut in der Zeit. Tipptopp. Ja, für mich ist jetzt die Frage, wenn ich das höre, denke ich, ja scheiße, was haben wir alles geleistet als Christen? Aber so viel können wir jetzt auch nicht dafür. Oder? Wir sind jetzt hier ein Haufen von Christen in der Region Brugg. Was heisst jetzt das praktisch für uns, wenn wir die Geschichte anschauen und das Volk Israel? Was heisst das? Wie müssen wir das sehen? Oder was hat das zu tun mit mir als ICFler? Oder?
Ja, ich glaube einfach, Kille, und ich spüre, das ist Gottes Herz. Ich will dir etwas sagen. Wenn du sagst, ja, Jesus ist gut und wunderbar und er hat für meine Sünden gezahlt und den Vater liebe ich so, aber mit Israel kann ich nicht viel anfangen, dann muss ich dir sagen, das geht nicht. Weißt du, warum es nicht geht? Weil Gott interessiert Israel. Er ist interessiert an Israel, und zwar extrem. Und was jetzt passiert, auch in Israel, er hält seine Hand über Israel. Und wir müssen das verstehen. Wir können nicht mehr neutral bleiben, weißt du? Wir müssen wieder ganz neu entdecken, was können wir dazu beitragen, wo können wir Israel segnen, auch als ICF. vielleicht auch verstehen, wo gibt es Antisemitismus in meinem sozialen Umfeld. Und auch den Mut zu haben, dann, weißt du, aufzustehen. Lobbying zu machen für Israel. In einer guten Art. Aber man muss eben auch Geschichte kennen. Also, und man muss vor allem auch das, und das, vielleicht kommen wir noch ein bisschen auf das auch noch mal schnell. Weißt du, wem gehört das Land?
Weil ja, das ist interessant, oder? Israel, da gehört man ja beides. Habe ich medienlos, habe ich das Gefühl, Palästina hat eigentlich Anspruch auf das Israel. Und, aber irgendwie hat ja Gott alle wieder dort angeführt. Also, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Wie ist denn jetzt? Wem gehört denn jetzt das Land?
Genau, gute Frage. Also, das muss man verstehen. Also das palästinensische Volk ist ein Konstrukt von den arabischen Interessen. Früher, im Anfang des letzten Jahrhunderts, haben alle, die dort gelebt haben, in Israel, in Palästina, Palästinenser geheissen. Warum Palästina? Das muss man verstehen. Also ich, ganz kurz, der Kaiser Hadrian, der damals gegen den Bar Kochba gekämpft hat, hat er an Judäa, Samaria, den Namen Syria Palästina gegeben. Warum Palästina? Palästina ist der griechisch-latinische Name für das Volk der Philister. Und er wollte damit die Juden demütigen, weil die Juden haben recht... Also die Römer haben recht viele Soldaten verloren und die sind recht abgeschlagen worden. Und darum hat man dem den Namen gegeben, Palästina. Und der Name ist geblieben. Und natürlich haben dann die Araber aufgrund von den Interessen, gehen wir mal schnell zurück auf das Bild, das ist wirklich ein gutes Bild. Weil manchmal redet das Bild mehr als 1000 Worte. So, also 1920 haben sich die Siegermächte vom Ersten Weltkrieg getroffen in Sanremo, oder? Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und dann hat man aus dem ehemaligen Ottomanischen Reich, das ist das Ottomanische Reich gewesen, haben sie 21 arabische oder muslimische Staaten gegründet und ein jüdischen. So. Das ist beschlossen worden. Das ist die gesetzliche Grundlage. Es hat damals noch keinen Iran gegeben, es hat noch keinen Irak gegeben, es hat noch kein Jordanien gegeben, es hat noch gar nichts gegeben. Das hat man alles dann gegründet, 1920, so, in Sanremo. 1922 hat man dann das Mandat gegeben, das britische Mandat für Palästina. Das hätte eigentlich sollen Israel sein. Dreimal grösser, als es heute ist. So ist es entschieden worden. Und dann haben die Briten auf Druck, auch von den Arabern, haben sie mal zwei Drittel weggenommen, 77%, und haben Jordanien gegründet und haben das kleine Ländchen dann, wo man sieht, auf der linken Seite, das war dann Israel gewesen. Und heute wollen sie das auch noch teilen. Zwei-Staaten-Lösung. Oder man müsste fast besser sagen, eine Drei-Staaten-Lösung. Weil die vom Gaza, die können sie auch gar nicht mit denen von der sogenannten Westbank. So. Und das ist leider eine traurige Sache. Und das liest man nie jetzt, aber das ist die Wahrheit. Das kann man nachforschen. Das ist so.
Also Israel müsste eigentlich einiges grösser sein und man will immer noch alles wegnehmen.
Jawohl, und wir wollen es immer noch wegnehmen, genau. Aber Gott hat gesagt, es ist mein Land und ich gebe es euch für immer. Und er steht dazu. Und er hat auch gesagt, Frieden für Land funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert. Schau mal Gaza an. Gaza hat man zurückgegeben. Was für eine Katastrophe jetzt. Und die vielen armen Leute, die dort leben. Ich meine, das ist wirklich eine humanitäre Katastrophe. Aber da kann man nicht Israel dafür verantwortlich machen. Da muss man die Leute verantwortlich machen, die dort sind.
Wie kommt denn darauf Palästina? Wieso sagen die, dass sie Anspruch haben auf das Land? Die sagen ja auch, der Tempelberg, der gehört eigentlich uns, der gehört nicht Israel und Gott hat uns das Land verheißen und nicht Israel. Kannst du auch etwas sagen?
Das ist so, ja. Also ich meine, es hat noch kein Land Jerusalem als Hauptstadt beansprucht. Jerusalem ist der Traum von jedem Jude. Wenn sie essen dann, oder wenn sie ihre Feste haben, dann sagen sie, wir treffen uns nächstes Jahr in Jerusalem. Es kommt 800 Mal vor in der Bibel. Also in der Bibel habe ich noch nie etwas gelesen, dass London die Hauptstadt ist für Großbritannien oder Paris von Frankreich. Aber dass Jerusalem die ewige Hauptstadt ist, wo der König David und König Salomon regiert haben, das ist völlig klar. Und ich meine, es ist natürlich ein geistlicher Konflikt, das muss man eben verstehen. Und den kann man auch nicht mit Waffen lösen. Weißt du, das Ziel wäre, wenn sie sich könnten versöhnen könnten, weil eigentlich sind sie ja Brüder, oder? Der Isaac und der Ismael, die Söhne von Abraham, sind Brüder. Und auch die Söhne von Isaac, der Jakob und der Esau, sind Brüder. Und das ist ganz eine gute Story, die könnt ihr mal noch mal lesen, vom Jakob, wo der Jakob dem Esau entgegenkommt und wo sie sich versöhnen.
Das wäre eigentlich.
Und wo, sie, ja, und wo sie beide brüllen, sie umarmen sich und brüllen. Ja. Nationen meinen, sie können es lösen. Nationen sind sowieso getrieben von einem anderen Spirit. Aber die Schweiz, die muss wieder zurück an die Zeiten von Israel.
Das ist gerade meine weitere Frage, oder? Was heisst es für die Schweiz jetzt in dem, vielleicht auch in der politischen Lage, wo Israel sich befindet? Können wir etwas machen? Sollen wir etwas machen? Was ist da unsere Rolle?
Ja, eben, die Schweiz hat eigentlich eine recht zweispältige Rolle gehabt jetzt in den letzten 50 Jahren in Bezug auf Israel. Ich bin der gleichen Meinung wie Marcel Gier, ein Journalist von der NZZ, der im Jahr 2016 ein Stillhalteabkommen aufgedeckt hat, das die Schweiz hatte, mit den Palästinensern in den 70er Jahren. Ich habe den Eindruck, das ist der Grund, warum die Schweiz sich immer in der letzten Zeit, auch unsere Massenmedien, immer extrem israelkritisch verhalten hat und extrem palästinenserfreundlich. Und es wäre Zeit, dass die Schweiz einmal herstehen würde, dass einmal ein Politiker wirklich Verantwortung übernehmen würde für das Desaster. Auch von Würlingen, bei dem Flugzeugabsturz, wo 47 unschuldige Menschen umgekommen sind durch den palästinensischen Terrorismus und wo man die Terroristen einfach freigelassen hat. Das ist nicht in der Ordnung. Und das hat man jetzt einfach abgeschlossen, unter den Teppich gekehrt. Und es wäre richtig, dass die Schweiz da nochmal auch Buße tun würde. Und da sind wir Christen auch gefragt. Wenn das Volk Gottes in Riss tritt und Buße tut und umkehrt, dann kommt Power.
Ich glaube, es hat ja auch etwas mit unserem geistlichen Erbe zu tun, oder, was wir haben als Schweiz. Also wir sind ja nicht ohne Grund die Schweiz wie heute. Erzähl noch etwas über das Erbe der Schweiz.
Wir haben ein gewaltiges Erbe. Ein gewaltiges Erbe. Gott hat die Schweiz so gesegnet. Und wir haben immer wieder haben Menschen gehabt, die in den Riss getreten sind. Menschen gehabt, die aufgestanden sind. Und Gott hat uns zweimal von einem Krieg verschont. Und er hat seine schützende Hand über die Schweiz gehalten. Und wenn wir sehen, was unsere Vorfahren für ein Herz gehabt haben, wie sie sich eingesetzt haben für Recht und Gerechtigkeit, darum habe ich in meinem Buch auch den Tell. Weil der Tell ist für mich ein Symbol für Recht und Gerechtigkeit und Wahrheit. Entschuldigung. Und wir haben ein gewaltiges Erbe. Und ich glaube, es hat etwas zu tun noch mal mit uns Christen, dass wir noch mal herstehen, dass wir noch mal aufstehen. Dass wir noch mal zu Gott rufen. Und es hat mich auch so berührt. Ich bin ja viel jetzt auch so mit Gebetsleitern und Gebetsgruppen und Gebetshäusern zusammen. Und es ist so gewaltig zu sehen, wie viele Leute das beten. Der Emil Brunner, ein Zürcher Theologe, der hat mal etwas ganz Wichtiges gesagt, 1939, vor dem Krieg. Er hat gesagt, Gott hat die Schweiz die Wasserläufe von Europa gepflanzt. Und die Schweiz hat eine außerordentliche Berufung. Wenn aber die Schweizer aufhören, ein betendes, glaubens und auf Gott losendes Volk zu sein, dann ist es aus mit ihrer Berufung. Die Schweiz hat eine Berufung für Europa. Und darum ist es auch gut so, dass wir nicht in der EU sind. Es ist gut so, dass wir die Schweiz sind, so wie wir sind. Aber wir müssen nochmal zurück zu unserem Gott.
Eben, gell? Der Zwingli hat ja auch etwas gemacht als Schweizer, ist aufgestanden.
Ja.
Es braucht wieder ein paar Zwinglis, oder wie siehst du das?
Ja, es braucht nochmal Reformatoren, die aufstehen für die Schweiz. Und der Zwingli, das will ich auch noch sagen, Zwingli und auch der Galvin, die haben gesagt, Der Glaube muss wieder zurück. Und wir können ja das noch mal über das reden, richtig? Wir sind ja jetzt immer noch im Zwingli-Jahr. 500 Jahre Zwingli ist das Jahr, oder? Und Zwingli hat gesagt, er hat leider keinen Plan gehabt, was Israel anbelangt, aber in vielen anderen Sachen hat er wirklich einen Plan gehabt. Und er hat gesagt, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Etwas Mutiges sollen wir noch mal machen. Und er hat gesagt, der Glaube, der muss noch mal manifest werden. Er muss noch mal zurückkommen in Haus und Hof. Das war sein Herz. Und er hat gesagt, drei Sachen sind ihm wichtig. Die Autorität vom Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist das Altes und Neues Testament. Wir müssen beides kennen. Und dann das Zweite war es, dass in jeder Predigt das noch mal vorkommen muss. Der Opfertod von Jesus für uns. Das ist das Wichtigste, was Jesus für uns am Kreuz da hat. Das ist das Zentrum. Und das dritte Anliegen, das er hatte, war die Verbreitung vom Wort Gottes. Und er hat dafür gesorgt, dass die Kinder in die Schule gehen konnten, dass sie lesen können lernen und so, und dass sie das Wort Gottes lesen können. Gewaltig.
Wirklich gewaltig. Ja, und ich glaube wirklich, mir das geistliche Erbe, oder unsere Verantwortung als Christ in der Schweiz, oder? Auch anzuschauen und zu sehen, hey, wir sind wirklich Teil vom Volk Gottes. Eingepfropft. Nicht wir sind jetzt die es abgelöst haben, nicht wir sind die jetzt das wahre Volk ist. Nein, wir sind Teil vom Volk Israel. Das auch zu sehen, was bedeutet das für uns als Christen persönlich. Ich glaube, auch ein Mandat zu übernehmen, auch im Gebet und auch als Schweizer, als Bürger von da. Was heisst das? Wie müssen wir dazu stehen? Auch wenn jetzt Israel nicht alles richtig macht, die Frage ist, was ist unsere geistliche Verbindung? Oder? Man muss ja nicht sagen, oder alles ist gut, was jetzt in Israel passiert. Oder würdest du das auch so sagen? Das ist mir ja, vielleicht noch wichtig. Das
sage ich auch so, genau, absolut. Die machen auch Fehler. Und müssen auch da aber lieb haben. Und, aber wichtig ist einfach, dass man mit der Wahrheit richtig umgeht. Und ich glaube, wenn ein bisschen mehr politischer Wille da gewesen wäre, 1948 von Seiten der Araber, dann hätten die Leute, die damals auf diesem Gebiet gewohnt haben, problemlos können absorbieren können. Man muss auch sehen, es hat über 800'000 jüdische Flüchtlinge gehabt, die aus Nordafrika, aus dem Irak, aus Jemen haben müssen flüchten. Alles musste zurücklanden. Das sind zum Teil sehr wohlhabende Leute, die nur ihre Haut retten konnten. Oder? Und von dem redet heute niemand. Die können dann sagen, du, wir wollen wieder zurück in unser Land, das uns gestohlen haben, damals, alles Zeug, und wir wollen. Da gehört man nichts, weil Israel hat sie absorbiert, Israel hat sie aufgenommen. Es ist politisiert worden. Und wo die Araber gesehen haben, dass sie Israel nicht haben können schlagen können, mit Waffengewalt, da haben sie ihre Politik geändert. Und dann ist der politische Islam ist dann aufgekommen und haben wir alles islamisiert. Oder?
Du noch zum Schluss, Matthias, was ist dein Wunsch, was glaubst du, soll in unseren Herzen heute passieren? Lass uns noch ein bisschen teilhaben an dem, was so dein Heartbeat ist. Wir haben es schon recht gespürt, aber so das Schlusswort und dann lass uns noch zusammen beten.
Ja, ich wünschte mir einfach, dass da ein paar Menschen berührt sind heute Morgen von dem, was ich gesagt habe. Und dass sie selber anfangen nachforschen im Wort Gottes, aber auch sonst in der Geschichte. Und dass sie anfangen aufzustehen. Einfach aufstehen, dort wo Lügen verbreitet werden. Und auch, ich wünschte mir auch, dass Leute auch in der Politik aufstehen. Ich habe mein Buch vor allem für Politiker geschrieben. Ich habe es allen Räten geschickt, National- und Ständeräten und auch Bundesräten. Ich habe 8%, die mir Antwort gegeben haben. Aber wir brauchen nochmal Christen, die aufstehen, auch in der Politik. Wir brauchen nochmal für die Wahrheit aufstehen. Es geht nicht darum, dass man irgendwann fanatisch wird, sondern es geht darum, dass man für die Wahrheit aufstehen. Und für Israel betet, Israel segnet. Wenn du das machst, wird das Segen Gottes auf dein Leben kommen. Das ist so.
Amen. Ja, komm, lass uns zusammen aufstehen, vielleicht gerade alle miteinander. Lass uns zusammen beten. Ist das gut? Das ist gut. Willst du gerade anfangen?
Jesus, ich danke dir, dass du an das Kreuz bist für uns alle. Und dass du alle unsere Sünden trägst an dem Kreuz, Jesus. Und dass wir heute dürfen da stehen, Herr, aus Gnade, Herr, aus dem Glauben, Herr, an dich sind wir gerecht vor dem Vater. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt nochmal kommst, dass du da durch die Reihe gehst und dass du anklopfst. Und ich bete, Herr, dass du da nochmal Leute, Junge, lässt aufstehen, aber auch Ältere, die nochmal herstehen. Herr, Leute wie ein Paul Grüniger, wie ein Karl Lutz, wie ein Gertrud Kurz. Leute, die bereit waren, ihre Leben niederzulegen für die Wahrheit. Nochmal Leute, die gehen, die aufstehen, die sagen, ich habe satt. Und ich bete, Herr, dass du nochmal berührst mit deiner Liebe, die du hast für dein Volk, Herr. Heute Morgen, geh du nochmal jetzt durch die Reihe und rühr du Herzen an. Ziehe du die Menschen zu dir und gib du Offenbarung vom Himmel her, was es auf sich hat mit Israel. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, komm. Komm.
Jesus, dort, wo Umkehr angebracht ist, weil wir vielleicht gegen dein Volk gewesen sind, geredet haben, gelacht haben, wo wir jetzt merken, hey, es ist immer noch dein Volk. Und dass ich da eine Umkehr in meinem Denken erlebe, bitte ich wirklich, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und die Umkehr darfst vollbringen, dass wir eine Sichtweise bekommen, die von dir ist, Jesus. Eine Sichtweise für deinen Plan, für deinen Heilsplan mit uns. Und dass wir dürfen, ja, anfangen, aufstehen dort, wo wir aufstehen müssen, in unseren Freundeskreisen, in den Kollegenkreisen, wo wir sagen, hey, halt mal. Schauen wir mal genau an.
Ja.
Schauen wir mal genau an. Ich danke dir für den Matthias. Ich möchte dich auch segnen, Matthias. Danke vielmals für die Worte, die du da gebracht hast. Ich bitte dich, dass du Gehör verschaffst an Matthias, Jesus, bei all diesen Politikern, wo er dran ist, dass er darf einfach dein Sprachrohr sein für das Israel, für das Volk Israel, für das Land Israel, dass unsere Politiker die richtigen Entscheidungen treffen können, dass sie auch die richtigen Fragen stellen, damit wir uns als Schweiz wieder positionieren können, dort, wo wir uns positionieren sollen. Jesus, leite du das, führe den Matthias in diesem Prozess, dass sein Buchgehör bekommt und das heißt, dürfen sagen sie für uns als Schweiz und für das Volk Israel. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Amen. Amen.